3. Earth Day. Umweltschutz wird links. Bewegungen gewinnen Anhänger, indem sie ihre Interessen als die der anderen ausgeben. Der Cuyahoga-Fluss im US-Staat Ohio brannte. Mitte Juni 1969 hatten Funken eines vorbeifahrenden Zuges Öllachen nahe der Stadt Cleveland entzündet. Knapp eine Stunde loderten Flammen auf dem Wasser. Anwohner ignorierten den Vorfall. Sie waren an ähnliche Brände auf dem Cuyahoga in ihrem Industriegebiet gewöhnt. Doch der Zeitgeist hatte sich verändert. Das Buch »Der stumme Frühling« der Biologin Rachel Carson war erschienen. Darin hatte sie Umweltverschmutzung als Vernichtungskrieg des Menschen gegen die Natur gedeutet. Carson schrieb von landwirtschaftlichen Chemikalien, die Menschen vergiften und Krebs verursachen. Keine Hexerei, keine feindliche Aktion brachte die Wiedergeburt neuen Lebens in dieser geplagten Welt zum Schweigen. Das Volk hatte es sich selbst angetan, dichtete die Biologin. Alles Natürliche sei ein Wert an sich, menschlicher Einfluss etwas Schlechtes. Ich glaube, dass wir jedes Mal, wenn wir Schönheit zerstören oder wenn wir etwas von Menschenhand Geschaffenes und Künstliches an die Stelle eines natürlichen Merkmals der Erde setzen, einen Teil des geistigen Wachstums des Menschen verzögert haben. Es ist eine von der Industrie dominierte Ära. Der Spiegel fantasierte anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches: Der immer dichter werdende Giftregen gleicht der Berieselung der Erde durch radioaktiven Staub, der bei den Atomexplosionen aufgewirbelt wird, bis ins Detail. Anlässlich des brennenden Öls auf dem Cuyahoga erkannte der Bürgermeister von Cleveland, Carl Stokes, die Chance und lud Journalisten ein. Der Fluss sickere eher, als dass er fließe, und Menschen könnten in der Brühe nicht ertrinken, sondern müssten verwesen, schrieb das Time Magazine, das Stokes ausführlich zu Wort kommen ließ. Andere Medien übernahmen, die Resonanz bestärkte Journalisten, Umweltthemen zu recherchieren. Der wirtschaftliche Aufschwung hatte Probleme verschärft. Ölkatastrophen, Müllberge, Artensterben, Waljagd, Gifte auf Feldern und Wiesen. Nachrichten dokumentierten die Schattenseiten des Wohlstands. In manchen Metropolen wie Los Angeles zwang der Smog zum Masketragen. Menschen fürchteten die Verschmutzung von Gewässern und Umwelt. In Santa Barbara, Kalifornien, hatte eine Ölpest 1969 tausende Vögel verklebt und getötet. Helfer weinten, als ihnen die schwarze Masse von den Federn wuschen. »Wir müssen die Ölbohrinseln stoppen, bevor sie uns zerstören«, sprach eine junge Frau in ein Radiomikrofon. »Mir machten diese Dinge sehr zu schaffen«, erzählte Dennis Hayes, der zur folgenden Revolution beitragen sollte. »All der Müll, all der Ressourcenverbrauch erschien mir bescheuert.« Der 25-jährige Student bekam die Zusage, dem damaligen Senator von Wisconsin, Gaylord Nelson, in einem viertelstündigen Gespräch in Washington sein Anliegen vorzutragen. Aus den 15 Minuten im Dezember 1969 wurden mehrere Stunden. Nelson beauftragte Hayes mit der Organisation eines Nationalen Tags des Umweltunterrichts, der im April 1970 stattfinden sollte. Er hatte 4 Monate Zeit. Seine erste Tat, den geplanten Anlass in Earth Day umzutaufen. Den Sitz seines Organisationskomitees legte Hayes in ein armes Viertel der Hauptstadt. »Wir versuchten, sie zu überzeugen, dass unser Plan in ihre Agenda passte«, berichtete er. Zunächst schlossen sich Vogelschützer an, dann Autobahngegner, Wahlfreunde, bald auch Antirassismusgruppen und andere soziale Bewegungen. Je näher der Earth Day rückte, desto mehr konzentrierte sich Hayes auf die Medien. Bilder ergaben sich schließlich von selbst. So gut wie überall in den Vereinigten Staaten zogen am 22. April 1970 Protestmärsche durch die Städte. 20 Millionen US-Amerikaner nahmen an 12.000 Demonstrationen und an unzähligen Vorträgen teil. Allein in New York gingen 1 Million auf die Straße. Linke Gruppen hatten mobil gemacht. Hinter Plakaten mit dem Slogan »End the Killing in Vietnam« rief eine Rednerin: »Wir zerstören systematisch unsere Luft, unsere Flüsse, unsere Meere.« Hayes stellte eine ähnliche Verbindung her. Dieselben Leute, die unsere Umwelt verschmutzen, sind schuld an der Armut vieler Leute. Die Demonstrationen in Washington D.C. marschierten durch die Ghettos. »Wer leidet am meisten unter der Umweltverschmutzung?«, fragte eine Teilnehmerin und gab gleich darauf die Antwort. »Die Armen!« Der Zusammenschluss von Umweltaktivismus mit sozialen Gruppen sei der entscheidende Schritt gewesen, um seine Bewegung zu stärken, erzählte Earth Day-Organisator Hayes. Wir wollten die Gesellschaft ändern. Statt Power to the People skandierten Demonstranten auf dem ersten Earth Day People Pollute, also Menschen verschmutzen. Eine linke Revolution brach sich Bahn. Karl Marx hatte die Ursache von Elend ebenfalls im Kapitalismus verortet, aber er wollte die Menschheit mittels technologischen Fortschritts florieren sehen. Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes, lautete Lenins Plan für große Kraftwerke und verlässlichen Zugriff auf günstigen Strom. Die Umweltbewegung übernahm das marxistische Konzept der Entfremdung, um die Arbeiterklasse von den Produktionsmitteln zu befreien. Linke forderten aber nicht mehr wie zuvor, Fabriken zu kontrollieren. Sie wollten gar keine Fabriken mehr. Umweltschutz, bislang mit Heimatschutz und Erhaltung der Schöpfung noch die Domäne von Konservativen gewesen, gehörte bald den Progressiven, die ihr sozialdemokratisch geprägtes Paradigma des Fortschritts ablösten. Für Gewerkschaftsführer Tony Mazzocchi, einen der Organisatoren des ersten Earth Day, steckte hinter dem Begriff eine neue Form von Industriepolitik. Wenn man anfängt, sich in die Produktionskräfte einzumischen, geht man ins Herz der Bestie. Soziale Gerechtigkeit ließ sich im Namen von Umweltschäden gegen jede Art von Wirtschaftsaktivität einklagen. Die USA reagierten, indem sie zahlreiche Naturschutzgesetze erließen und die Umweltbehörde Environmental Protection Agency, EPA, gründeten. Gewässer und Luft klarten auf. Grenzwerte verhinderten Verunreinigungen in Nahrungsmittel. Kreislaufwirtschaft linderte das Müllproblem. Tiere und Landschaften wurden unter Schutz gestellt. Zusätzliche Spundwände erschwerten Ölleckagen bei Schiffen. Doch der Umweltbewegung ging es um mehr. Die Frankfurter Schule mit den Philosophen Max Horkheimer und Herbert Marcuse lieferte mit ihrer kritischen Theorie das Rüstzeug für den Kampf der neuen Linken. Die Verletzung der Erde ist ein lebenswichtiger Aspekt der Konterrevolution, sagte Marcuse 1972 auf einer Konferenz über Ökologie und Revolution. Die Marktwirtschaft führe Krieg gegen die Natur. Je mehr die kapitalistische Produktivität steigt, desto zerstörerischer wird sie. Das ist ein Zeichen für die inneren Widersprüche des Kapitalismus, ergänzte er und fügte noch hinzu, der völkermörderische Krieg gegen Menschen ist auch Ökozid. Reiche Organisationen unterstützten die Frankfurter Schule. Die Rockefeller Stiftung, getragen vom Vermögen der Erdöldynastie, wollte das Wohl der Menschheit verbessern und finanzierte Marcuses Forschung. Sie half auch, die Frankfurter Schule wieder in Deutschland anzusiedeln, wo sie ein Ausgangspunkt für die radikale Linke der 68er Bewegung werden sollte. Marcuses Reden stachelten Studenten an. Das System sei repressiv in jeder Hinsicht, was sich letztlich nur verhindern lasse, indem das Verhalten der Menschen vollkommen geändert werde. Eine Revolution in seinem Sinne würde der Industrie nicht erlauben, die Luft zu verschmutzen. Umweltpolitik sei Sinnressource für delegitimierte und von Vertrauensverlust gekennzeichnete Politik, erkannte der Soziologe Ulrich Beck. Als die Linke strauchelte, in Deutschland nach dem Zerfall der Studentenbewegung, dem radikalen Erlass, dem deutschen Herbst 1977, dem vergeblichen Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss, bot das Thema ein Vehikel, um Legitimationsprobleme zu kaschieren. Der Preis war eine Aufladung der Umweltdebatte mit ideologischen Versatzstücken, erläuterte der Historiker Frank Ükötter. Entfremdung, Kapitalistenkritik, Ausbeutung der Natur als Analogon zur Ausbeutung der Arbeiterschaft. Die Klimabewegung übertrug die Parolen in die Gegenwart. Wir müssen den Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang und seinen Ausbeutungsmechanismen überwinden, forderten Abgeordnete der Grünen und der Linken in einem Aufruf der Umweltgruppe Ende Gelände aus dem Jahr 2019. Bei einer Demonstration in Berlin zur gleichen Zeit posierten Aktivisten von Fridays for Future vor dem Reichstag mit einem überdimensionalen Transparent: Capitalism kills. In den 1980er Jahren war allerdings nicht mehr zu leugnen, dass die reichen Staaten des Westens die sauberste Umwelt hatten. Drastisch zeigte sich der Unterschied im Vergleich der DDR mit der Bundesrepublik. Das kommunistische Deutschland mit seiner ineffektiven Wirtschaft musste alles aus dem Land herauspressen. Die Böden wurden überdüngt, man heizte mit minderwertiger Kohle und leitete ungefilterte Kloake in die Gewässer. Fast die Hälfte aller größeren Flüsse der DDR war biologisch tot und zu Abwasserkanälen degradiert. Umweltschutz kostet Geld, das erst durch eine wettbewerbsfähige Produktion erwirtschaftet werden muss. Die Innovationsschwäche der Planwirtschaft, in der das Streben nach Gewinn gänzlich fehlte, mündete in einen Mangel an Investitionsmitteln, der sich im Umweltschutz verheerend auswirkte. Der Bau von Rauchgasentschwefelungsanlagen und Staubfiltern blieb aus, ebenso Kläranlagen und funktionsfähige Kanalsysteme. Die industrielle Revolution hatte die Menschen von mühsamer Landwirtschaft befreit und dank Dünger, Bewässerung und Traktoren den Flächenbedarf reduziert. Das Streben nach Nutzenmaximierung ermöglichte später eine Umstellung der Energieversorgung von Holz über Kohle auf Erdgas und Uran. Der Kapitalismus belohnt den effizienten Verbrauch natürlicher Ressourcen, aber auch seine Kritiker. Den wunden Punkt hatte der Ökonom Josef Schumpeter von der Harvard University in seinem Werk Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie aus dem Jahr 1942 beschrieben. Der Kapitalismus sei ein ewiger Sturm der schöpferischen Zerstörung, weshalb er schließlich auch sich selbst zerstören könnte. Im Gegensatz zu allen anderen Gesellschaftsformen schaffe er, Kraft seiner inhärenten Logik, ein antikapitalistisches intellektuellen Milieu, das davon lebe, das System in Frage zu stellen. Kapitalismus bezahlt die Leute, die danach streben, ihn zu Fall zu bringen, schreibt Schumpeter. Die Umweltbewegung wurde zur Kraft des Hasses auf den Westen in dessen Herzen. Technokraten und Intellektuelle warteten mit Diagnosen auf, denen zufolge die liberalen Demokratien eine globale Katastrophe schürten. Nun war es immer 11:55. Mit der Umweltbewegung werde die Linke bourgeoise, zur Partie der gebildeten Eliten, warnte der britische Sozialdemokrat Tony Crossland 1971. Teile der Umweltlobby stünden ihm zufolge Wachstum grundsätzlich feindlich und den Bedürfnissen der einfachen Menschen gleichgültig gegenüber, was eine offensichtliche Klassenvoreingenommenheit und eine Reihe von Werturteilen der Mittel- und Oberschicht widerspiegelte.